Es soll heute in der Predigt hier über den Kaleb gehen und deswegen sind wir ganz gespannt, was Martin nachher uns noch darüber predigen wird. Ich lese die Verse aus 4. Mose Kapitel 14, Vers 6 bis Vers 10. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Bis dahin.
Vielleicht eine kleine Anekdote vorweg, die vielleicht auch ein klein wenig Schmunzeln in dem einen oder anderen hervorruft. Es war schon, keine Ahnung, viele, viele Jahre her, da war ich noch so im heranwachsenden, erwachsenen Alter, so ich glaube, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber so irgendwas um die 20 rum oder nach 20, also, oder war es nach der Bibelschule, so zwischen 23 und 27. Da war bei uns wie jedes Jahr in Rotenburg, Rotenburger Jugendtag. Und dann war es so, dass dann wir also unterschiedliche Gruppen gemacht haben und die Gruppe, in der ich war, da ging es um Kaleb. Kaleb, und dann hatten so einige, wurden so Schlaglichter immer rausgehoben. Und ich hatte den Part zu sagen, Kaleb hätte das nicht getan. Ne? Und das, ich weiß gar nicht, wie oft, dass ich diesen Satz sagen habe müssen. Es war nicht viel, das war okay, aber so. Und interessant war es dann, ja, also in den Jahren danach, alle die, also die an diesem Wochenende am Rotenburger Jugendtag teilgenommen hatten, für die war ich, hallo Kaleb. Jedes Mal, hallo Kaleb. Dann, also die, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch meinen Namen selber, also meinen eigentlichen Namen wussten, aber für die war ich immer der Kaleb. Weil ich sage, Kaleb hätte das nicht getan. Das war immer dieser Satz. Und es ist einfach ja, ermutigend, muss natürlich dazu sagen, im Laufe der Jahre wurden dann diese Hallo Kaleb immer weniger, weil auch, gut, die wurden erwachsen, heirateten und gingen dann natürlich nicht mehr zum Jugendtag. Aber es war schon interessant, auch wie so ein einziger Satz sich so in den Menschen, in den Köpfen der Menschen festhakt, dass die das gar nicht vergessen. Und von Jahr zu Jahr, oder auch nicht außerhalb von diesem Jahr, die man getroffen hat, ja, Kaleb, grüß dich Gott, oder was weiß ich, echt schön. Kaleb ist ein Mann, der mich, also schon viele, viele Jahre, eigentlich mein Leben lang, immer wieder auch tief beeindruckt. Und ich möchte jetzt einfach mal so grob sagen, was diesen Mann so ein Stück weit charakterisiert. Und zwar einmal, er war gehorsam. Also das war sehr, sehr, das sticht, wenn man Kaleb betrachtet, immer wieder ganz, ganz deutlich heraus. Dann war er gottesfürchtig. Er hatte eine Ehrfurcht vor diesem großen, lebendigen Gott. Das nächste war, er war treu. Er war charakterstark. Er war klug. Und eigentlich müsste ich das noch vorher sagen, er war auch sehr mutig. Ja, als ich dann mir überlegt habe, ja, gab es bei dem überhaupt irgendeine Schwäche? Da habe ich jetzt einen ganzen Haufen Fragezeichen dahinter gemacht. weil so eine richtige Schwäche konnte ich jetzt bei dem Lesen der Texte, die, wo es um Kaleb im Alten Testament geht, konnte ich gar nicht finden. Schwächen hat er mit Sicherheit gehabt, genauso wie wir alle auch. Aber es wird auf jeden Fall nichts erwähnt. Und wie jeder von uns weiß, die Bibel ist da sehr, also die verschönt, das sind irgendwelche Dinge und verharmlost irgendwelche Sachen. Oder wenn einer wirklich, und das sehen wir auch bei David oder anderen alttestamentlichen oder auch teilweise neutestamentlichen Personen, erleben wir, dass die Bibel doch sehr ungeschönt auch Dinge deutlich anspricht, die nicht richtig waren, die falsch waren, Schwächen, die diese Menschen eben hatten. Bei Kaleb sehen wir das nicht. Einfach mal so für die, die es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben, was war Kaleb für ein Mensch? Kaleb war 40 Jahre, da fing es an, wo über ihn berichtet wird. 40 Jahre und er war einer von 12, sage ich jetzt mal, Fürsten oder ja, also Leuten, die in ihrem Stamm eine Verantwortung hatten, also von den 12 Stämmen Israels, und er kam aus dem Stamm Juda. Und er war einer von zweien, die, ich sage jetzt mal, Gott die Fahne hochgehalten haben. Der Mose hat, also im Auftrag Gottes, gesagt, ich brauche 12 Kundschafter, die in das Land Kanaan ziehen, um einfach festzustellen, wie ist die Situation dort und so weiter. Und ob die jetzt genau zu 12 waren, um dort hineinzuziehen, oder ob die da noch ein Gefolge, wahrscheinlich haben sie noch ein Gefolge gehabt, mit keine Ahnung wie viel Helfer und Helfershelfern, um einfach, dass das Ganze, sag ich jetzt mal, rund ist. Jedenfalls sind, also es wird aber nur von diesen 12, in dem sie gesprochen. Und die sind dann in das Land Kanaan gezogen, um einfach zu sehen, was ist da genau los. Haben dann auch festgestellt, okay, es ist ein sehr reiches Land. Es ist ein sehr fruchtbares Land, was natürlich gleichbedeutend zur damaligen Zeit was mit Reichtum zu tun hatte. Und dieser Reichtum, der wurde dadurch symbolisiert, dass die Früchte hatten, die also ja einfach überdimensional waren. Völlig überdimensional. Jetzt, wenn du dir vorstellst, David und ich, wir sind jetzt von der Größe her ungefähr gleich groß. Jetzt laufen wir beide mit einer Stange auf dem Rücken und in der Mitte von uns beiden hängt ein Weintreubel. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ding ist, sagen wir jetzt mal von hier, vielleicht bis hierher ungefähr, ein Treubel. Ich bin doch völlig perplex und dachte, wie gibt es sowas? Wie kann sowas? Aber das war Fakt. Solche Früchte sind in diesem Land gewachsen. Das heißt, das war ein unglaublich fruchtbares, reiches Land, was Gott dem Volk Israel zur Verfügung stellen wollte. Dazu kam, und da hat immer wieder auch, es wird auch vorher schon gesagt, ich gebe euch ein Land, in dem Milch und Honig fließen wird. Viele fragen sich dann, ja, Milch und Honig fließen, ja, ist Milch so wichtig? Und ja, Honig, ja, keine Ahnung. Aber das hat einfach was damit zu tun, wenn ein Land sehr reich ist. Und damals gab es ja jetzt nicht wie bei uns heute Bienenkulturen, Bienenvölker, dass einer da einen Kasten gemacht hat und dann die Bienenvölker dort rein hat. Dann klaut er ihm zwischendrin den Honig und sondern das war einfach anders. Da gab es riesengroße Bienenstöcke, die hingen oft an einem Baum. Und diese Bienenwaben oder Stöcke, die waren so voll, dass der Honig sogar runtergetropft ist. Daher auch dieser Begriff, wo Milch und Honig fließt. Also der fließt aus diesen Waben, keine Ahnung, wie groß das die wirklich waren, der fließt dort regelrecht raus. Du kannst dich drunter stellen und auf Deutsch gesagt den Mund tropfen lassen. Oder dann bei Kühen, also Milch, das heißt, die waren so viel da, dass die, sagen wir, Euter getropft haben vor Milch. Ja, einfach im Überfluss, wirklich richtig gehender Überfluss. Und das hat Gott diesem Volk zugesagt. Und die stellten fest, ja, genau, all das ist der Fall. Und ja, und dann kam noch dazu, dann haben sie noch berichtet, ja, es sind Menschen da, die sind sehr groß. Ja, im Vergleich richtige Riesen. So, und da fängt eigentlich der ganze Schwindel, wenn man so sagen will, an. Die haben gesehen, was in diesem Land los ist. Und jetzt, da möchte ich dann auch noch mal dran erinnern, an diesen Psalm 103, wo sehr deutlich gesagt habt, vergisst nicht, was ich euch Gutes getan habe. Ich möchte einfach mal sagen, diese eine Vers, der zieht sich im Grunde genommen durch die komplette Bibel hindurch. Immer wieder kann man auf diesen Vers zurückgreifen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn das Volk Israel, ich möchte jetzt einfach mal hypothetisch sagen, wenn die all diese Vorteile gesehen haben, sagen, okay, Land ist reich, Früchte ohne Ende, Gott hat uns da kein X für ein UFO gemacht, sondern das stimmt tatsächlich. Und dann in Verbindung mit den Erfahrungen, die sie in unmittelbarer Vergangenheit gemacht haben, wie 10 Plagen in Ägypten, dann übernatürliche Plagen, dann der Durchzug durchs Rote Meer, dass Gott ihnen Brot in der Wüste gegeben hat, Wasser in der Wüste gegeben hat, all diese Dinge, und das sind ja nur Kleinigkeiten, also ich bin mir hundertprozentig sicher, allein die Tatsache, dass sie jeden Tag rausgehen konnten außerhalb des Lagers und das Brot einsammeln konnten, also dieses Manna. Allein diese Tatsache hätte denen, die haben jeden Tag haben die ein Wunder Gottes vor Augen gehabt. Nur indem sie dieses Brot aufgesammelt haben. Jeden Tag. Und was haben die gemacht? Das haben die einfach vergessen. Von früh bis Mittag haben die vergessen, dass Gott ein Wunder getan hat, dass sie täglich zu essen haben. Wenn sie das nicht hätten, wäre diese Geschichte ganz anders ausgegangen. Bin mir hundertprozentig sicher. Aber sie haben alles vergessen und dann kamen sie. Oh, das sind Riesen! Und wenn wir uns im Vergleich zu diesen Riesen anschauen, das erscheinen wie Heuschrecken, wie winziges, kleines Ungeziefer. Die machen nur so und dann sind wir kaputt. Die steigen auf uns drauf und dann ist Feierabend. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die kommen aus diesem Land zurück, diese 12 Kundschafter, und bringen solche Horrorbeispiele. Das sind solche Übermenschen, gegen die können wir nichts ausrichten. Im Leben nicht. Ja, also wirklich, die machen uns kurz und klein. Und dann, das hat dann natürlich nicht gereicht, dann fingen sie noch an, noch schlimmere Sachen zu erzählen. Und zwar, ja Leute, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Bewohner, die essen sich gegenseitig auf. Die fressen sich gegenseitig. Ja, was glaubst du, was uns passiert, wenn wir in dieses Land gehen? Dieses Gerücht haben die schon gestreut. Ja, und jetzt, wie ist es so schön mit so Gerüchten, ne? Du streust ein Gerücht und dann hängt es im Kopf fest. Das hängt da oben fest wie so eine Dauerschlaufe. Schande, Schande, Schande. Oh, die fressen sich gegenseitig. Ja, und was passiert, wenn wir da reinkommen? Die fressen uns ja genauso. Ne, aber keine Lust drauf. So, und in diese Situation hinein, was passiert? Dann tritt Kaleb auf. Und das finde ich so genial. Dieser Mann, der hat das einfach gesehen, was die da für eine Panik im Volk eben verbreiten. Und dann lese ich den Vers, das ist im 4. Mose 13, Vers 30. Und Kaleb beschwichtigte das Volk. Seid doch bitte ruhig. Was, warum seid ihr so panisch? Beruhigt euch bitte. Und dann heißt es, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nun hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Da stellt sich dieser eine Kaleb hin und sagt, ey Leute, was habt ihr denn? Gott hat uns doch dieses Land in die Hand gegeben. Gott will, dass wir dieses Land in Besitz nehmen. Und dann eben, er wird uns helfen, dass wir diese Völker, diese Riesen auch tatsächlich bezwingen. Wie geht's uns manches Mal, wenn eine riesengroße Aufgabe vor uns steht? Gehen wir her, schieben Panik, drehen schier durch und denken, um Himmels Willen, wie soll ich das alles schaffen? Und am Schluss kneife ich auf Deutsch gesagt den Arsch zusammen und hau einfach ab. Ja, das ist eigentlich ein typischer Reflex, den Menschen, die irgendwo ein riesengroßes Problem haben, plötzlich diese, also sagen wir, Angst, Panik bekommen, davonrennen. Aber was wäre jetzt in dem Fall die richtige Lösung? Sich zu erinnern, was Gott in der Vergangenheit in meinem Leben getan hat. An wie vielen Stellen hat er mich aufgehoben? An wie vielen Stellen hat er mir Mut, Kraft, Zuversicht und Kraft gegeben? Und dann, wenn ich mich an das Gute in der Vergangenheit erinnere, dann kann ich so auftreten wie ein Kaleb und kann sagen, Leute, lasst uns dieses Land in Besitz nehmen. Wir haben doch einen viel größeren Gott als die. Und selbst diese Riesen, ja, wenn Gott dieses Rote Meer in der Mitte durchteilt hat und wir da durchlaufen konnten und die ganzen Ägypter ersoffen sind, ja, dann kann er uns doch ja, einfach helfen, diese Riesen zu bezwingen, die einfach wegzuräumen. Kaleb, und das habe ich gerade schon gesagt, er war unglaublich gottesfürchtig und er hatte vor allem einen großen Gott. Er hatte den Gott, den er so in die Tasche stecken konnte, sondern der hatte einen großen Gott, auf den er vertrauen konnte und auch vertraut hat. Ja, dann, wie gesagt, die haben dann keine Ruhe gelassen, diese ganzen andere 10 Kundschafter, die haben ihm widersprochen, nein, und das ist so schrecklich und wir können dort definitiv nicht hingehen und so weiter und so fort. Und das End vom Lied war, dass das Volk Israel aufgestanden ist, vor Mose und Aaron hingetreten ist und gesagt, Mose, verschwind. Wir suchen uns einen anderen Führer, der uns wieder zurück nach Ägypten führt. Lieber sterben wir in Ägypten, als dass wir mit dir da weiterhin in der Wüste, durch die Wüste laufen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich manches Mal, wenn ich mir so in den Mose hineinversetze, also ich möchte nicht in der Haut von Mose gesteckt haben. Was der alles aushalten hat müssen in diesen 40 Jahren, wo dieses Volk, also wirklich irre, auf irrwitzige Ideen kam und ihn wirklich so massiv auch angegangen sind. Was hat Mose und Aaron dann gemacht? Sie haben all das gehört, sicherlich innerlich einfach bestürzt und am Ende. Die haben sich vor dem ganzen Volk auf ihr Angesicht geworfen und es steht jetzt zwar nicht so explizit da, aber ich gehe davon aus, dass sie einfach gebetet haben, dass sie Gott um Hilfe gebeten haben, jetzt da einfach irgendwie eine Lösung zu schenken. Und dann kommt das, was Matthias gerade vorhin vorgelesen hat, 4. Mose 14, 6 bis 10, möchte ich jetzt nochmal kurz vorlesen. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn Nefune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn Unser Brot werden sie sein. Und ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie, also diese Bevölkerung dort, nicht. Und dann das Unglaubliche, anstatt dass sie darüber nachdenken und zurückdenken, was kommt dann? Und die ganze Gemeinde sagt, dass man sie steinigen solle. Noch einmal ganz kurz zum Verständnis. Kaleb und Josua, die an diesen riesigen, großen Gott geglaubt haben, sehen diese ganzen, ja, wie sagen wir, Feiglinge, auf Deutsch gesagt. Und dann, die konnten das nicht fassen. Und weil die innerlich so aufgewühlt und ja waren, sind die vor die ganze Bevölkerung gegangen, haben ihre Kleider zerrissen, was einfach deutlich macht, ich bin innerlich so zerrissen, so aufgewühlt, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Und dann sagten sie, dieses Land ist sehr, sehr gut. Es ist nicht nur sehr gut, es ist nicht nur gut, sondern es ist sehr, sehr gut. Es ist einfach besser, ein besseres Land kriegen wir nicht. Und er sagt er, und dann geht er weiter, und wenn Gott an uns gefallen hat, dann bringt er uns dorthin und gibt uns dieses Land. Da sieht man da auch diese Gottesfurcht wieder. Wenn Gott gefallen hat, dann gibt er es uns. Wir müssen es uns nicht immer nehmen. Wir müssen nicht immer groß dafür kämpfen. Er gibt es uns. Er hat Lösungen. Er hat Möglichkeiten. Und dann ist es ein sehr reiches Land. Also das heißt, Gott, wenn uns Gott was gibt, dann gibt er uns nicht einfach nur so ein bisschen, sondern gibt er uns überreichlich. Und dann fordern sie das Volk auf, Mensch, habt doch keine Angst. Wovor habt ihr denn Angst? Ja, vor diesen Menschen. Und dann sagt er, da könnt ihr mich echt amüsieren drüber, denn unser Brot werden sie sein. Ja, die frühstücken wir, die futtern wir zum Frühstück weg. Das ist doch gar kein Problem. Was habt ihr denn für ein Problem mit diesen Leuten? Ja, es gibt ja doch so bei uns so einen Spruch, ja, die esse ich zum Frühstück. Oder die verspeise ich zum Frühstück. Ja, das ist aber ein ganz typischer Begriff, den wir hier so Land auf Land ab kennen. Ja komm, ey, das ist doch ein Klacks. Ja, das beeindruckt mich doch gar nicht. Weißt, diese Vorstellung, ja, die sind unser Brot. Ja, die verfuttern wir einfach, ist alles kein Problem. Die Brot, ja. Genau. Und dann, die haben keinen Schutz. Das haben die erkannt. Diese Bevölkerung dort hat keinen Schutz. Und dann, das nächste ist dann, und das ist auch auffällig, ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Und dann aber noch, der Herr ist mit uns. Das heißt, wir gehen nicht allein. Wir haben den mächtigsten Machthaber, den es überhaupt auf der gesamten Welt gibt, den haben wir an unserer Seite. Der Herr ist mit uns. Und dann eben, Leute, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Und dann kommt einfach das Unfassbare, dann kommen die auf die Idee, den Josua und den Kaleb zu steinigen. Es ist unglaublich. Und ich denke, die hätten den Kaleb und den Josua möglicherweise auch gesteinigt, wenn nicht Gott eingegriffen hätte. Wenn nicht Gott eingegriffen hätte. Und zwar lesen wir dann im Vers 10, und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und der Herr sprach zu Mose, wie lang will mich dieses Volk verachten? Und wie lang wollen sie mir nicht glauben, bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Und ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Kann man sich das vorstellen? Also erstens, Gott kommt dann in seine Herrlichkeit. Die haben ganz vergessen, dass der Gott überhaupt, dass Gott überhaupt noch da ist. Und plötzlich merken sie, oh, um Himmels Willen, ja. So, und Gott, er macht dann eigentlich einen ganz unglaublichen Vorschlag. Komm, ich beseitige die alle. Die gehen mir so auf den Senkel. Und mach mit dir weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, mit ihm, Kaleb, Josua und deren Gefolgschaft. Aber ja, weil er einfach auf Deutsch gesagt die Nase voll hatte. Er hatte keinen Bock mehr auf dieses Volk, was so viele tolle Dinge mit Gott erlebt hat. Und trotzdem schlagen sie ihm ständig ins Gesicht. Durch ihr Verhalten, durch ihr Murren, durch ihr Auflehnen. Aber Leute, die Frage ist, sind wir doch nicht auch manches Mal gar nicht so weit davon entfernt, wenn uns irgendwas misslingt, wenn irgendwas schief geht, dass wir dann einfach auch Gott anklagen, dass wir über Gott einfach, dass wir Gott, ja, wenn es ganz schlimm käme, ja, schon fast die Treue abschwören. Diese ganzen Dinge stecken in uns ja genauso drin. Und darum kann ich eigentlich nicht oft genug betonen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das habe ich auch bei der vorletzten Predigt, wo es um Wasser in der Wüste ging, auch schon erwähnt. Und ich denke, man kann das gar nicht oft genug erzählen und oft genug sagen. Wie oft hat Gott in unserem Leben eingegriffen? Wie oft hat Gott in dem Leben vom Volk Israel eingegriffen? Und die haben das ständig immer wieder vergessen. Wenn sie in Notsituationen waren, anstatt sich daran zu erinnern, haben sie Gott eher angeklagt und gegen ihn rebelliert. Aber was macht Mose? Das wäre doch die tolle Gelegenheit gewesen, gesagt, endlich ist dieser Sauhaufen weg. Ich gehe mit Gott alleine weiter. Hätte er ja machen können. Aber wie reagiert Mose? Ganz anders. Er sagt, Gott, Mensch, ey, was reden die anderen Völker ringsum? Wenn du jetzt plötzlich das ganze Volk bis auf mich und einige andere auslöschen wirst. Was passiert? Was reden die? Jetzt hat er sie aus Ägypten rausgeführt und in der Wüste killt Gott sie. Was ist das für ein Gott? Und Gott hat, das heißt dann, und er hat ihnen vergeben. Aber Gott, er fällt auch ein Urteil. Er lässt es einfach 5 Grad sein und so, ist alles okay, passt wieder, alles, Schwamm drüber, ist alles wunderbar. Und da heißt es, alle, also von diesen Stämmen, die sich aufgelehnt haben, alle die Jünger, alle die älter wie 20 Jahre waren zu diesem Zeitpunkt, werden in der Wüste sterben. Und für die Tage der Kundschaft, das waren 40 Tage, wo die in dem Land Kanaan, das Land Kanaan ausgekundschaftet haben, ein Jahr. Das heißt, für jedes Jahr der Kundschaft, also der Auskundschaftung, müssen die ein Jahr durch die Wüste marschieren. Damit auch am Ende der Letzte gestorben ist. Aber worauf Gott gar nicht gewartet hat, war, er hat diese anderen 10 Kundschafter, die hat er gleich mit der Pest geschlagen und im Grunde genommen ausgerottet. Und dann plötzlich merkt das Volk, hoppla, wir haben ja einen riesengroßen Fehler gemacht. Wir haben uns ja an Gott vergriffen. Wir haben ja Gott beleidigt. Und dann fiel eine riesengroße Trauer über das Volk. Und haben gedacht, ja, sie können jetzt Gott besänftigen. Und da gab es ein paar ganz, ganz Schlaue, die haben gesagt, ja gut, okay, wir haben jetzt da uns falsch verhalten und Gott, ja, es war nicht richtig, aber wir wollen jetzt losziehen und wir wollen dieses Land für dich einnehmen. Ja, und dann sagt Mose, naja, das Thema ist durch. Gott hat sein Urteil gefällt. Ihr marschiert 40 Jahre durch die Wüste. Und wenn ihr jetzt darüber zieht, ihr werdet alle umkommen. Ja, und was machen, das ist wirklich so irre Leute. Weißt, Mose sagt es noch. Und dann, die gehorchen einfach nicht. Die marschieren einfach los. Und das End vom Lied ist, genau das, was Mose eben vorher gesagt hat, die wurden alle umgebracht. Was? Ich begreife es nicht. Die haben doch begriffen, man sollte doch begriffen haben, ja, wir waren ungehorsam. Und deswegen hat Gott jetzt dieses Urteil gefällt. Und Mose sagt dann noch, nee, mach das bitte nicht. Und dann ziehen sie es trotzdem durch. Die sind unbelehrbar, unglaublich. Und was eben auch erwähnt wird, ist zum Beispiel im 4. Mose 14, Vers 30b, da wird nochmal darauf Wert gelegt, dass eben, also ich lese von Anfang an, niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem euch wohnen zu lassen, ich meine Hand zum Schwur erhoben habe. Also Gott hat geschworen, dass diese Menschen nicht in dieses Land kommen, was Gott ihnen verheißen hat, und dann außer Kaleb, dem Sohn Nefune, und Josua, dem Sohn des Nun. Wird nochmal eindeutig gesagt gehabt, ja, alle außer diese beiden. Genau. Und im 4. Mose 32, 12, da wird dann noch einmal auch erwähnt, was ich vorhin auch schon anfänglich gesagt habe, dass eben Josua und Kaleb, also treue Nachfolger Gottes, waren. Im 4. Mose 32, Vers 12. Da heißt es, denn sie sind mir, also da geht es noch um alle anderen, ich lese nochmal weiter vorne. Wenn die Männer, die aus Ägypten hinaufgezogen sind, von 20 Jahren an darüber das Land sehen werden, das ich Abraham und Isaak und Jakob geschworen habe, denn sie sind mir nicht treu gefolgt, ausgenommen Kaleb, der Sohn des Jefun, der Kanasiter, und Josua, der Sohn des Nun, denn sie sind dem Herrn treu nachgefolgt. Sie sind dem Herrn treu nachgefolgt. Egal, was um die herum passiert war, sie waren trotzdem treu. Sie waren Gott treu. Sie sind einfach ihren Weg mit Gott weitermarschiert. Es ist einfach gewaltig. Es ist so großartig. Ja? Und für uns sollte das einfach auch eine Ermutigung sein. Genauso wie ein Kaleb oder Josua, ich meine, die werden ja immer im Synonym gebracht. Mein Schwerpunkt liegt jetzt zwar auf Kaleb, aber Josua ist natürlich noch viel, da liest man noch viel, viel mehr drüber. Aber diese beiden, die sind Gott nachgefolgt, waren Gott treu, egal wie schwer die Situation war, in der sie sich befunden haben. Und was ich jetzt auch richtig großartig finde, ist Gott, er hat dann auch sein Versprechen wahrgemacht und hat dem Josua, also dem Kaleb, dann auch das Land, da ging es darum, der Fuß, auf dem das Land, auf dem dein Fuß sich stellt, das wirst du einnehmen. Und er hat auch dem Kaleb einen ganz beträchtlichen Teil des Landes Kanaan gegeben. Gott hat dieses Versprechen auch wahrgemacht. Ja, und ich möchte jetzt einfach nochmal zusammenfassend sagen, ja, einmal, Kaleb war ein gehorsamer Mensch. Gott hat ihm einen Befehl gegeben und er hat ihn ausgeführt. Er war gottesfürchtig, er hatte einen großen Gott. Und wenn du und ich einen großen Gott haben, dann erscheinen die Probleme, die wir selber haben, ganz, ganz winzig klein. Er war treu. Egal, trotz Widrigkeiten hat er trotzdem an Gott festgehalten. Er war charakterstark. Er hat sich vor diese ganze meckernde, meuternde Menschenmasse hingestellt. Zum einen erst allein, im Vers 30 wird erwähnt, dass er alleine das eben gesagt hat. Und dann später mit Josua zusammen. Er hatte den Charakter, er hatte den Mut, und die Kraft herzugehen und zu sagen, Leute, ihr liegt falsch. Ihr liegt falsch. Er war klug. Woran mache ich das fest? Und damit möchte ich dann auch so langsam zum Schluss kommen. Ich fand es ganz amüsant, sage ich jetzt mal. Hat das Land quasi zugewiesen bekommen. Und dann dachte er, ja, ich habe noch eine tolle Tochter. Die sieht gut aus. Aber ich will dir dann dem Nächstbesten irgendwie geben. Und dann hat er einfach gesagt, Leute, da ist eine Stadt. Und derjenige, der diese Stadt einnimmt, der bekommt meine Tochter. Warum denke ich, er sagt jetzt, warum soll das jetzt klug sein? Ja, ich fand es insofern klug, weil ja, er wollte einfach das Beste für seine Tochter. Und wenn da jetzt jemand, derjenige, der diese Stadt einnimmt, erstens muss er begabt sein. Zweitens muss er eine gesunde Selbsteinschätzung haben. Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Und zum anderen, er muss auch den Mut haben, loszumarschieren und diese Stadt einzunehmen. Und wenn er das dann geschafft hat, diese Stadt einzunehmen, ja, einen besseren Schwiegersohn kann er sich doch gar nicht wünschen. Ja? Und was mich dann am Schluss noch so ein wenig zum Schmunzeln gebracht hat, ne? Vielleicht erkennt sich da der ein oder andere sogar wieder, oder vielleicht Frau wieder. Und da heißt es, sie haben dann diese Stadt, sie haben dann ihren Lohn gekriegt, also, und dann, er hat dann die Frau geheiratet. Und es geschah, als sie hereinkam, da trieb sie ihn, also ihren Mann, an, von ihrem Vater ein Feld zu fordern. Und dann muss er Zeit vergangen sein. Ach ja, Josua 15, 14 bis 19, Entschuldigung. Also 15, also 14 bis 19, das war jetzt ab Vers 18. Ein Feld zu fordern. Und dann muss er Zeit zwischendrin vergangen sein. Und dann heißt es, und sie sprang vom Esel herab. Da sagte Kaleb zu ihr, was hast du? Sie sagte, gib mir einen Segen, denn ein dürres Südland hast du mir gegeben. So gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Wasserquellen und die unteren Quellen. Ich musste echt drüber schmunzeln. So wie es in manchen Haushalten ja auch an der einen oder anderen Stelle auch passiert. Ja? Ich sag dir, mach das jetzt. So, und dann ist der aber nicht losmarschiert und dann ist sie selber aktiv geworden. Und hat dann gesagt, und du hast mir zu geben. Und ihr müsst euch vorstellen, sie sprang vom Esel ab. Also das heißt, die ist jetzt nicht einfach gemütlich und ja, einfach lächelnd auf ihren Vater zumarschiert, sondern die sprang ab und da hat er genau gewusst, was geschlagen hat. Um Himmels Willen, ja. Und dann sagt er schon gleich, was hast du? Ja, und dann hat sie ihre Forderung gemacht. Und vielleicht könnte man sagen, dass das die Tochter eine Schwachstelle bei ihm war, weil die hat ihre Forderung ausgesprochen und hat gesagt, ja, mein liebes Mädchen, ich gebe es dir. Ja? Das einfach so zum Schluss, irgendwie, das hat mich echt zum Schmunzeln gebracht, wo ich diese Begebenheit so gelesen habe. Sicherlich gibt es die eine oder andere Familie, wo es wirklich so zugeht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir als christliche oder geistlich Gesinnte Menschen uns da eher, dass es eher für uns ein abschreckendes Beispiel ist als ein gutes Beispiel. Aber ich fand es also amüsant, dieses Verhalten von seiner Tochter. Das jetzt einfach noch so zum Abschluss. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Und zwar, Moment, wie gesagt, also er war gehorsam, er war gottesfürchtig, er war treu, charakterstark und mutig, er war klug. Und er hatte, und das möchte ich einfach betonen, er hatte nicht vergessen, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Und vor allem, er war einfach Gott. Gott war das Zentrum in dem Leben von Kaleb. Und ein Wunsch, den ich jetzt einfach mit dieser Predigt verbinde, ist, dass Christus in unserem Leben, in unserem Herzen, dass er einfach das Zentrum ist. Dass er derjenige ist, der einfach unseren Antrieb ist in all dem, was wir tun. Und wenn es schwierig wird, wenn wir Probleme haben, wenn wir Nöte haben, dann lass uns auf diesen großen, lebendigen und erhabenen Gott einfach gucken. Und ich sage euch eins, je größer dieser Gott in unserer Vorstellung ist, umso kleiner werden unsere Probleme. Und vielleicht als Ermutigung zum Schluss, Jeremia 33,3 lässt sich ganz leicht merken. Das ist einer meiner Lieblingsverse, den ich auch schon mal zitiert habe.
Auch schon mal.
Ja, den habe ich schon zitiert, irgendwann mit irgendeinem Erlebnis. Aber das Erlebnis, das kriegt er anders mal. 33,3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Amen.